Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aber ihn interviewt nicht, wie angekündigt, Dr. Alf Christoffersen von der Evangelischen Akademie in Wittenberg. Der ist nämlich aus Verkehrsgründen irgendwo im Hallenser Raum stecken geblieben und verschollen. Mein Name ist Reinhard Marwick, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Zeitzeichen und wurde jetzt sozusagen einfach gecastet, um dieses Gespräch zu übernehmen. Es hat einen gewissen Sinn, weil ich Herrn Dr. Hasselhorn kenne und wir in ähnlichen Zusammenhängen schon einmal miteinander gesprochen haben, unter anderem auch sogar vor einem Jahr hier auf der Buchmesse. Es geht um zwei Dinge. Es geht einmal um einen gewissen Rück- und Vorausblick, was das große Reformationsjahr 2017 gebracht hat, 500 Jahre Reformation, und damit ganz eng im Zusammenhang steht das Buch, was Herr Dr. Hasselhorn geschrieben hat und was vor gut einem Jahr erschienen ist und was, das kann man wohl sagen, sehr erfolgreich ist und Ihnen auch viele Einladungen zu Vorträgen angebracht hat. Wir werden gleich dazu kommen, aber zunächst einmal möchte ich Herrn Hasselhorn kurz vorstellen, beziehungsweise ihn auffordern, sich selbst vorzustellen. Herr Dr. Hasselhorn, Sie sind Theologe und Historiker und haben eine sehr interessante Stellung. Sie sind bei den Luther-Gedenkstätten in Wittenberg, waren Sie verantwortlich als Kurator mit für eine der großen drei Sonderausstellungen, die wir hatten, 95 Menschen, 95 Schätze. Und Sie konzipieren jetzt die neue Dauerausstellung im Lutherhaus. Können Sie vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was Sie da jetzt bewegt im Moment und vielleicht auch im Rückblick auf die Ausstellung letztes Jahr?
Ja, vielen Dank, Herr Marwick. Nun liegt ja dieses Lutherjahr 2017 hinter uns. Manche sagen endlich. Das sagen wir in Wittenberg natürlich nicht. Also ich habe im letzten November ein Gespräch geführt mit einer Superintendentin in Hessen und der Interviewer fragte uns, ist es nicht langsam überluttert? Haben Sie nicht langsam genug von Martin Luther? Und die Superintendentin war so ein bisschen ambivalent und sagte, selbstverständlich sei das Reformationsjubiläum etwas ganz Wichtiges gewesen und eine große Chance für die Kirche. Sie sei aber auch ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist. Und ich habe ihr damals vehement widersprochen und habe gesagt, von Luther kann man eigentlich nie genug haben. Und für den Fall, dass Sie also im vergangenen Jahr es nicht nach Wittenberg oder nach Eisleben geschafft haben oder nach Mansfeld, kommen Sie dieses Jahr. Da haben Sie sogar viel mehr Platz als letztes Jahr, weil ganz so viele Leute wie letztes Jahr werden nicht kommen. Und ja, tatsächlich, ich habe als einer der Mitarbeiter der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt dieses Reformationsjubiläum live und hautnah im Auge des Luther-Tsunamis erlebt. Also mittendrin in Wittenberg 2017. Und das war eine sehr interessante, sehr eindrückliche Erfahrung, dass das, kann man wohl sagen, größte geschichtliche Jubiläum der Nachwendezeit, vielleicht sogar, wenn man dann irgendwann mal richtige Bilanz ziehen kann, der Nachkriegszeit insgesamt. Und das hat aus meiner Sicht dem Bewusstsein für das kulturelle Erbe der Reformation, auf dem Europa, auf dem auch die deutsche Nation ruht, sehr gut getan. Und insofern sind wir in Wittenberg sehr gespannt, wie es weitergeht und ob dieser Impuls, sich mal wieder mit dem reformatorischen Erbe und aber auch der Person Martin Luther näher zu befassen, ob es uns nicht gelingt, das auch weiterzutragen.
Ja, vielen Dank. Kleine Bemerkung. Ich hoffe, dass die Nachkriegszeit natürlich noch Jahrhunderte dauert. Ja. es ist jetzt interessant, Sie haben das schon angedeutet, Reformation und Nation. Das war ja auch immer während des Jubiläums so ein bisschen so, ja, ein gewisser Zwiespalt. Wir machen ein internationales, ökumenisches Reformationsjubiläum, aber irgendwie, auch gerade bei der Gedenkkultur und Gedenkveranstaltung von staatlicher Seite, war es doch klar, dass die Reformation doch auch irgendwas mit der deutschen Nation zu tun hat. Diese Überlegungen, diese beiden Aspekte, prägt das jetzt auch Ihr Nachdenken über die neue Ausstellung, die Sie ja neu konzipieren, was natürlich jetzt noch mehrere Jahre dauert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange.
Also das nächste Jubiläum, bei dem wir hoffen, dass es wieder eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit gewinnen kann. Also ein bisschen Lutherkater ist wohl für die nächsten paar Jahre erlaubt. Aber das nächste größere Jubiläum ist ja 500 Jahre Martin Luther auf dem Wormser Reichstag. Seine berühmte Rede, in der er sich auf das Gewissen beruft, sein berühmtes Hier stehe ich, ich kann nicht anders, das erwartet uns im April 2021. Und im April 2021 wollen wir also die große neue Dauerausstellung über Martin Luther und seine Wirkung im Lutherhaus in Wittenberg eröffnen. Und tatsächlich, Sie haben völlig recht, in den Vorbereitungen für das Reformationsjubiläum, da konnte man so ein bisschen die Sorge bekommen, dass wir ein sehr vorsichtiges, um nicht zu sagen, ein sehr politisch korrektes Jubiläum zu erwarten haben. Also die Anliegen waren, nicht wie in der Vergangenheit ein nationalistisches Jubiläum zu feiern, sondern in der internationalen Gemeinschaft. Nicht wie in den Reformationsjubiläen der Vergangenheit ein konfessionalistisches, ein jubelprotestantisches Jubiläum zu feiern, sondern in ökumenischer Verbundenheit und nicht wie in der Vergangenheit sich nur auf diesen Helden Martin Luther zu konzentrieren, sondern die Breite der reformatorischen Bewegung in den Blick zu nehmen. Für all diese Anliegen habe ich Verständnis und gleichzeitig muss ich sagen, glücklicherweise sind all diese Anliegen nicht streng befolgt worden. Bei den drei großen Ausstellungen zum Jubiläum haben sie ja auf der Wartburg eine Sonderausstellung Luther und die Deutschen gehabt. Also die herausgehobene Bedeutung Martin Luthers für die deutsche Nation ist unbestreitbar und verleugnen sollte man sie nicht. Gleichzeitig haben wir uns in Wittenberg die Freiheit genommen, uns tatsächlich ganz auf die Person Martin Luthers zu konzentrieren. Und wenn ich das vielleicht als eine der persönlichen Bilanzen aus dem Reformationsjubiläum für mich ziehen darf, dann ist mein Eindruck, dass das eine gute Idee gewesen ist, sich auf Luther zu konzentrieren. Auf die Person Luthers, die, Goethe hat ja schon gesagt, 1817, das einzig Interessante an diesem ganzen Reformationswust ist Luthers Charakter. Und alles andere ist verworrener Quark. Das unterschreiben wir hier heute natürlich nicht, aber dass Luthers Charakter interessant ist, dass das ein interessanter Mensch gewesen ist, das können wir voll unterschreiben. Ja, und ein letztes dazu noch. Er ist auch deshalb so interessant, weil er so provoziert. Es gibt ja viele, oder es hat auch im vergangenen Jahr viele Versuche gegeben, Luther zu einer Art Vorkämpfer der Moderne zu machen. Also unsere Welt ruht auf Luthers Schultern, unsere Welt der Gewissensfreiheit, unsere Welt der Religionsfreiheit, der Aufklärung. Und als Historiker, da sträuben sich einem die Nackenhaare, wenn man das hört, weil das natürlich alles eigentlich nicht stimmt. Aber nur eigentlich, denn tatsächlich steht ja bei Luthers reformatorischer Tat am Anfang tatsächlich die Freiheit eines Christenmenschen und das Gewissen, auf das er sich beruft. Zwei ganz zentrale moderne Begriffe. Das Interessante an Luther ist aber, dass er fast als erster in der deutschen Geschichte tatsächlich wie ein modernes Individuum wirkt und die ganzen modernen Fragen stellt, aber lauter unmoderne Antworten darauf gibt und daran erinnert, Freiheit ist ohne Pflicht nicht zu denken. Gewissen ist ohne Bindung des Gewissens, in Luthers Fall an Gottes Wort, nicht zu verstehen. Und auf diese Weise und natürlich auch aufgrund der starken polemischen Natur Martin Luthers, ist Luther ein permanenter Provokateur. Und man kann sich heute von ihm sehr, sehr interessant und sehr konstruktiv und sehr produktiv irritieren und provozieren lassen. Und das ist ja auch eines der Anliegen, das wir mit unserer Sonderausstellung letztes Jahr in Wittenberg versucht haben, deutlich zu machen. 95 Menschen haben wir gezeigt. 95 Menschen aus 500 Jahren reformatorischer Wirkungsgeschichte. 95 Menschen, die in ihrem Leben von Martin Luther und seinen Ideen beeinflusst wurden. Ganz verschiedene Menschen dabei, von Astrid Lindgren bis Karl May, von Steve Jobs bis Edward Snowden oder auch von Julius Streicher bis Sophie Scholl. Und deutlich machen wollten wir damit, Luther regt seit 500 Jahren Menschen an und er regt seit 500 Jahren Menschen auf. Und ich bin mir sicher, er wird das auch noch weitere 500 Jahre tun.
Er tut es auch im Moment immer noch. Ich habe die Ausstellung auch gesehen. Also mich hat am meisten das Harmonium von Paul Althaus, einem lutherischen Theologen, was da ausgestellt war, beeindruckt. Aber ich möchte auf einen sehr schlimmen Namen da eingehen, in der Reihe stand Streicher. Luther, Julius Streicher, der schlimme NS-Propagandist, hat ja diese sehr bedauerlichen und schlimmen Schriften Luthers über die Juden in der NS-Zeit erwähnt, beziehungsweise dann gerade bei Nürnberger Prozessen sich versucht, damit zu verteidigen. Und das war auch ein Thema, was doch in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit immer sehr konfliktgeladen war, weil es doch für viele neu war, eben diese harten antijüdischen Schriften Luthers. Das beschäftigt uns ja bis jetzt in die Diskussion, ob der Reformationstag Feiertag werden soll. Da kommen wir gleich noch zu. Wie beurteilen Sie diese als Historiker doch nun diese Debatte, die doch seit einigen Jahren immer wieder hin und her wirkt? Ich habe den Eindruck, dass manche von Luther in erster Linie gelernt haben, dass er Judenfeind war. Oder sehe ich das zu pessimistisch?
Nein, das sehe ich. Das sehen Sie nicht zu pessimistisch. Das ist ein großes Problem gewesen. Das gehört auch zu den Dingen, die ich an der evangelischen Kirche in Deutschland kritisieren würde im vergangenen Jahr, dass man sich im Grunde viel zu stark von Luther distanzieren wollte. Dabei ist ja für jeden, der nicht nur historisch gebildet ist, sondern der sich überhaupt mit Geschichte beschäftigt, wird sehr schnell klar, dass man die eigenen moralischen Maßstäbe nicht eins zu eins auf die Vergangenheit übertragen sollte. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat das mal chronologischen Snobismus genannt. Also wir werfen den Menschen der Vergangenheit deren Geburtsdatum vor und die Welt, in der sie gelebt haben und in der sie gedacht haben. Und er hat das interessante Gedankenexperiment dazu aufgestellt, wie wir denn eigentlich wohl dastehen würden, wenn ihrerseits die Menschen der Vergangenheit, die in der Regel große, auch mutige Taten vollbracht haben, wie wir eigentlich vor deren Maßstäben dastehen würden. Das ist das eine. Das andere ist, das ist natürlich ein Erbe Luthers, das auch nicht verschwiegen gehört, dass sozusagen die Provokation, die Luther für heute bedeutet, bis an die äußerste Grenze führt. Wir haben in unserer Wirkungsgeschichte bei den 95 Menschen deshalb Julius Streicher aufgenommen, um zu zeigen, es war offensichtlich für Nationalsozialisten möglich, Luther zu vereinnahmen. Julius Streicher hat noch bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen 1946 sich hingestellt und gesagt, wenn Luther heute leben würde, würde er neben mir auf der Anklagebank sitzen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch lutherische Widerstandskämpfer in unsere Ausstellung aufgenommen. Dietrich Bonhoeffer beispielsweise, aber auch Henning von Tresco, der im Grunde der Kopf hinter dem Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 gewesen ist. Und die hätten sicherlich eine sehr andere Antwort auf die Frage gegeben, wo Luther eigentlich im 20. Jahrhundert gestanden hätte. Und die haben sich ihrerseits ebenfalls auf Luther und auf lutherische Traditionen und Ideen berufen. Und in dieser Ambivalenz und in dieser Differenziertheit sollte man das Thema behandeln. Es eignet sich aber relativ schlecht, um ein Jubiläum zu begründen. Also wenn Sie sagen, wir wollen jetzt 500 Jahre evangelische Kirche feiern, wir wollen an 500 Jahre Thesenanschlag Luthers erinnern und das Erste, was Sie sagen, übrigens, das war ein ganz böser Antisemit, dann kommen nicht sehr viele Leute. Und ich halte das auch nicht für sachgerecht. Vielleicht ein letztes dazu noch, denn es ist ja tatsächlich nicht so, dass Luthers antijüdische Schriften eine unmittelbare oder auch nur eine mittelbare Wirkung erzielt hätten. Das hat schlicht und ergreifend 300 Jahre lang im Protestantismus keine Sau interessiert. In die Werkausgaben Luthers sind diese Schriften nicht aufgenommen worden, sodass Dietrich Bonhoeffer noch in seinem Aufsatz Die Kirche vor der Judenfrage sich auf Luther berief und offensichtlich diese Schriften gar nicht kannte.
Sondern nur die positivere oder anders zu lesende von 1523.
So ist es. Und das ist eben auch ein Aspekt, der dazugehört, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, dass der frühe Martin Luther, der Reformator Martin Luther, den wir in diesem Jubiläum in unserer Ausstellung in den Mittelpunkt gestellt haben, weil es uns um den Thesenanschlag und die unmittelbar folgende Zeit ging, dieser Reformator, der ist natürlich davon überzeugt, dass die Juden theologisch im Irrtum sind. Das ist er mit allen christlichen Theologen seiner Zeit. Aber gleichzeitig sind seine Schriften, die er verfasst, eigentlich ein Nackenschlag gegen alle Christen, die glauben, immer die Juden für alles Unglück verantwortlich machen zu müssen. Der sagt, fasst euch, liebe Christen, mal an die eigene Nase und verhaltet euch anständig und christlich, auch und besonders gegenüber den Juden.
Gut, wir wissen, dass die spätere Schrift oder die späteren beiden Schriften ein anderes Bild zeigen. Wir müssen das jetzt nicht im Detail vertiefen. Nur es ist ja so, Historiker ärgern sich oft, das habe ich in anderen Zusammenhängen schon erlebt, wenn sich ihre Erkenntnisse dann irgendwie so amalgammäßig mit der Wirkungsgeschichte verbinden und dann im Heute zu Entscheidungen führen. Also zum Beispiel hatte die evangelische Kirche in Deutschland, was auch viel beachtet gewesen ist, im Herbst 2015, ja, letztlich in einer Erklärung der Synode Luthers schlimme Judenschriften bedauert. Und das wurde natürlich auch vom Judentum in Deutschland positiv aufgenommen. Das sind natürlich symbolische Handlungen. Würden Sie das jetzt aus historischer Sicht als völlig unnötig empfinden? Oder hat das nicht auch einfach zu einer Befriedung geführt oder das Verhältnis irgendwie verbessert?
Nein, unnötig finde ich das nicht. Ich finde das im Prinzip auch richtig, dass die Kirche das tut. Es hat nur aus meiner Sicht zu einer Verzerrung sozusagen in der Frage geführt, was ist eigentlich bei Luther wichtig und was ist unwichtig. Was ich interessant fand letztes Jahr, die häufigste Journalistenfrage, die an mich gestellt wurde in Wittenberg, war, wie stehen Sie zu Luthers Antisemitismus? War die häufigste Journalistenfrage.
Also das wussten sie alle, ja.
Das scheint irgendwie bei den Journalisten gerade angekommen zu sein. Die häufigste Besucherfrage war das nicht. Die häufigste Besucherfrage war zunächst, hat er die Thesen wirklich angeschlagen oder nicht? Und wenn man dann anfing, über den Hintergrund des Thesenanschlags zu sprechen, dann kamen ganz interessante Gespräche zustande. Weil Luther ist ja, wenn man sich heute mit ihm befasst, auch ein guter Anknüpfungspunkt, ein ganz hervorragender Anknüpfungspunkt, um über religiöse Fragen zu reden. Und über religiöse Fragen reden haben wir in unserer Gesellschaft ja sehr stark verlernt. Und Luther als Beispiel einer authentischen Gottesbeziehung, als Beispiel für einen Menschen, der mit seinem Glauben ringt und Gott sucht, ist ein hervorragender Anknüpfungspunkt, um für heute relevant und interessant über die religiöse Frage zu reden. Und das halte ich einfach für das viel wichtigere Thema.
Ja, sicherlich. Wir werden gleich weitersprechen. Ich bin sehr froh, dass jetzt Musica Viva aus Leipzig da ist. Da ist nämlich auch das Cello stecken geblieben. Aber jetzt ist es anscheinend da. Wunderbar. Applaus für unsere Musiker. Wir machen gleich weiter. Wir freuen uns auf Ihr Spiel. Ja, ganz vielen Dank. Musiker Viva aus Leipzig, den berühmtesten Sohn der Stadt gespielt. Ein Marsch von Johann Sebastian Bach. Da könnte man natürlich auch ganz viel zu sagen. Johann Sebastian Bach als der musikalische Umsetzer des Luthertums. Das ist jetzt aber nicht unser Thema, sondern in den vergangenen Monaten hat ja das Reformationsjubiläum jetzt im neuen Jahr noch eine ganz unverhoffte Ernte gehabt. Oder wie würden Sie die Einführung, die ja quasi jetzt durch ist, in den nordwestdeutschen Bundesländern des Reformationstags als gesetzlichen Feiertag, hier in Sachsen ist das ja nun schon länger, und in östlichen Bundesländern, hat das mit dem Reformationsjubiläum zu tun? Was sagen Sie dazu?
Ja, das hat mich überrascht und gefreut. Und selbstverständlich hat es mit dem Reformationsjubiläum zu tun, davon bin ich überzeugt. Wir in Sachsen-Anhalt haben den Reformationstag als Jubiläumstag ja schon, wie Sie sagten, schon länger. Und wenn ich dafür bin, dass das auch anderswo eingeführt wird, dann ist das nicht egoistisch gemeint. Wir müssen am Reformationstag in Wittenberg trotzdem arbeiten an der Stiftung Luther Gedenkstätten, das ist klar. Aber das Bewusstsein dafür, dass es sich hier um ein ganz wichtiges historisch-kulturelles Erbe auch der Bundesrepublik, aber vor allem eben Deutschlands und Europas handelt, das scheint mir im letzten Jahr tatsächlich der große Erfolg dieses Jubiläums zu sein. Das ist jetzt klar geworden. Wir uns in Wittenberg mit unserer Sonderausstellung ist auch nochmal bei der Erarbeitung in ganz anderer Weise klar geworden, wie sehr die Reformation und Martin Luther eigentlich auch an einem der Anfänge unserer modernen Welt steht. Wie wenig man unsere Gegenwart verstehen kann, wenn man das Erbe der Reformation nicht kennt. Und insofern begrüße ich das sehr, wenn auch weitere, gerade sozusagen die nordischen Bundesländer, sich auch dazu entschließen können, diesem Sachverhalt mit der Geste, den Reformationstag zum Feiertag zu ernennen, zu unterstützen. In Berlin gibt es natürlich auch noch mal andere Diskussionen. Da gibt es dann auch diejenigen, die sagen, habt ihr euch das gut überlegt? Denn am 31. Oktober Feiertag machen, das heißt ja all denjenigen einen Feiertag zu verschaffen, die da Halloween feiern wollen. Nun ja, das ist aber vielleicht ein spezifisch berlinerisches Problem, das ist vielleicht auch ein Generationenproblem, aber auch das ist eine Sache, bei der es um die Frage geht, wie weit kommen wir eigentlich mit unserer historischen, kulturellen Bildung voran? Und das ist ein wichtiges Thema, das auch über 2017 hinaus ein zentrales Thema auch von natürlich vor allem auch für unsere Museen in Wittenberg, Eisleben und Mansfeld sein wird.
Gut, was Halloween angeht, wäre es sicherlich besser, der 1. November wäre frei, weil es geht ja immer erst abends los. Nun gut, wie dem auch sei, es gab ja trotzdem auch Widerstand, ich will nochmal drauf zurückkommen, eben in Niedersachsen vom Landesrabbiner Michael Fürst, von jüdischer Seite, das haben wir eben besprochen, woran das sicher gelegen hat, auch von katholischer Seite. Also es ist doch nicht ganz einfach zu sagen, dass der Reformationstag jetzt nun ein konfessioneller Feiertag für Protestanten ist. Wie würden Sie nochmal zusammenfassen, warum das wirklich ja ein gesellschaftlich national wichtiger Feiertag ist, der jetzt keine Konfession irgendwie ausschließt? Was ist da, wie wollen Sie das begründen?
Also der größte Luther-Fan in Wittenberg, den ich kenne, mich eingeschlossen, ist der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, seines Zeichens gläubiger Katholik und großer Verehrer Martin Luthers. Und jedem Katholiken, der ein Problem mit dem Reformationstag als Feiertag hat, würde ich antworten, dass Martin Luther selbst ein Katholik gewesen ist. Peter Manz hat ihn ja mal als katholischer Theologe Vater im Glauben genannt. Und einer der 95 Menschen in unserer Ausstellung ist der ehemalige Papst Benedikt XVI., Kardinal Josef Ratzinger, der sich in seiner Theologenzeit ganz intensiv und ganz differenziert mit Martin Luthers Gnadentheologie befasst hat. Das heißt, die Wiederentdeckung des christlichen Glaubens im Evangelium, das ist etwas, das also aus meiner Sicht können und müssen Katholiken da mitgehen, dass das ein wichtiges Anliegen der Reformation gewesen ist. Und der vielleicht noch ein letzter Referenz, der Religionswissenschaftler Friedrich Heiler hat immer von evangelischer Katholizität gesprochen. Das ist für mich ein schöner Alternativbegriff zu Ökumene, was für mich ein sehr verbrauchter Begriff ist. Aber evangelische Katholizität heißt Verbundenheit zwischen Protestanten und Katholiken im Glauben. Und in der gemeinsamen, ja, mindestens 1000-jährigen, eigentlich sogar fast 1500-jährigen Tradition, auf die man sich berufen kann, gemeinsam berufen kann, das alles ist für mich Grund genug, dass solche Bedenken vielleicht nicht die allergrößte Rolle spielen sollten bei der Entscheidung, die ja glücklicherweise trotz der Bedenken positiv ausgefallen ist.
Gut, da könnte man jetzt fast fragen. Ich war sehr überrascht. Vor ein paar Wochen hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Daniel Deckers, ein Redakteur, der sonst katholische Kirchenangelegenheiten dort beobachtet, in einem Kommentar gefordert, dass der Reformationstag doch in ganz Deutschland, bitteschön, Feiertag sein sollte. Meinen Sie, die Bewegung wird noch weitergehen?
Naja, also ich habe es ja für den Norden schon nicht für möglich gehalten, deshalb bin ich, was den Süden angeht, noch sehr viel skeptischer. Aber die Hoffnung sollte man nicht aufgeben. Hoffnung ist ja eine der wesentlichen christlichen Tugenden. Und schauen wir mal, was noch kommt.
Gut, nun wollen wir aber endlich zu Ihrem Buch kommen, was hier ja vorne steht. Und das hat nun einen sehr pessimistischen Titel, Das Ende des Luthertums. Da müssen Sie gleich erstmal was zu sagen, wieso Sie das so benennen. Nun haben wir so viel Lutheraufbruch gefeiert. Warum steht nun das Ende des Luthertums bevor?
Ja, ich habe ja schon eben kurz angedeutet, dass ich ein paar Kritikpunkte an der evangelischen Kirche in Deutschland habe, wie sie grundsätzlicher Natur, aber auch wie sie sich im Reformationsjubiläum präsentiert hat. Und dazu gehört unter anderem ihre Luthervergessenheit aus meiner Sicht. Dass sie sich viel zu wenig auf die Person Luthers, aber vor allem viel zu wenig auf das Erbe Martin Luthers konzentriert hat. Ich glaube, dass die Kirche eine große Chance auch verpasst hat. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich halte das Jubiläum insgesamt für einen, zumindest aus historisch-kultureller Perspektive, großen Erfolg. Aus religiöser Perspektive kann ich diesen Erfolg nicht feststellen. Man hat sich einen großen geistlichen Aufbruch erhofft seitens der evangelischen Kirche. Und der, falls ich ihn nicht irgendwie verpasst habe, scheint mir ausgeblieben zu sein. Und das hängt auch damit zusammen, dass die evangelische Kirche es versäumt hat, wirklich klarzustellen, wer sind wir eigentlich, woran glauben wir eigentlich. Und ich habe das bereits befürchtet, dass es so kommen könnte und habe deshalb mein Buch Anfang des letzten Jahres als Streitschrift und als, ja, Warnung will ich nicht sagen, aber auch als Gesprächsangebot formuliert, dass wir uns über die Frage der evangelischen Tradition und ihrer Weitergabe unterhalten sollten, dass wir uns darüber unterhalten sollten, wie es eigentlich sein kann, dass eine Kirche, deren Kirchensteuereinnahmen so hoch sind wie noch nie in ihrer Geschichte, es offensichtlich nicht schafft, der jüngeren Generation die christliche Tradition zu vermitteln. Die Kirchenbindung in meiner Generation scheint mir wirklich extrem schwach ausgeprägt zu sein. Ich kenne praktisch niemanden, der regelmäßig in die Kirche geht. Und das war dann der Auslöser für mein Buch. Ich war dann irgendwann selbst auch in der Gruppe derjenigen, die nicht mehr regelmäßig in die Kirche gingen, weil ich festgestellt habe, dass ich aus Gottesdiensten regelmäßig verärgerter rauskam, als ich reingegangen war, schlechter gelaunt. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich und was könnte man vielleicht dagegen tun?
Woran die schlechte Laune liegt, haben Sie wunderbar beschrieben in Ihrem Buch. Und ich würde Sie jetzt gleich bitten, Ihre Gottesdiensterfahrungen hier vorzutragen. Danach wollen wir dann Musiker Viva Leipzig hören und dann werden wir mal einsteigen, was denn Ihre Kritik und Ihre Vorstellungen sind. Aber wenn Sie uns jetzt vielleicht vorlesen, Sie schildern da, ich glaube, es sind drei Gottesdienste, die Sie erlebt haben.
Also das ist aus dem Vorwort meines Buches, in dem ich die These vertrete, dass wir dass die evangelische Kirche sich in einer Krise befindet. Und diese Krise mache ich persönlich fest an drei Erlebnissen, die ich alle innerhalb nur eines halben Jahres hatte. Und die lese ich Ihnen mal vor. Erstens. Konfirmationsgottesdienst an einem Pfingstsonntag in der niedersächsischen Provinz. Der Pfarrer trägt Talar, dazu eine Stola in Regenbogenfarben. Mit der Gitarre, die er sich um die Schulter gehängt hat, begleitet er südamerikanische Lieder mit Samba-Rhythmen und englischem Text, die, weil weitgehend unbekannt, von der Gemeinde kaum mitgesungen werden. Zwischendurch der Auftritt eines Jugendlichen, der ein Poplied aus den Charts singt. Ein Konfirmationsbekenntnis fehlt. Dafür tragen die Konfirmanden vor, dass sie froh sind, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören, in der sich jeder eine eigene Vorstellung machen könne. Zweitens. Eine Regionalzeitung berichtet über die sinkenden Konfirmandenzahlen im Kirchenkreis. Die Gemeinden setzen diesem Trend eine neue Ausbildungsstruktur entgegen. Kein wöchentlicher Konfirmandenunterricht mehr, auch kein obligatorisches Lernen der wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens und vor allem keine Pflicht mehr zum Besuch des Gottesdienstes während der Konfirmationszeit. Stattdessen trifft man sich alle 3 Monate für einen halben Tag und lässt den Unterricht nicht vom Pfarrer, sondern von Teamern durchführen, die kürzlich erst selbst konfirmiert wurden. Dazu finden selbst organisierte Freizeiten und Fahrten statt, deren buntes Programm von Cocktailmixen bis Standardtanz alles Mögliche enthält, abgesehen von Bibelkunde. Die Zeitung lobt den zukunftsweisenden Ansatz mit solchermaßen niederschwelligen Anforderungen und mit Events, die Jugendlichen in die Kirche zu locken. Drittens, Einschulungsgottesdienst im September. Die versammelten Neuschüler machen einigen Lärm, aber bei weitem nicht so viel wie ihre Eltern. Einige Väter sind im Unterhemd erschienen. Es herrscht allgemeines Kaugummikauen und das Bedienen des Smartphones mit eingeschalteten Tastentönen. Vor dem Schlusssegen bittet der Pfarrer die Gemeinde, noch zum abschließenden Orgelnachspiel sitzen zu bleiben. Als der Pfarrer die Arme zum Segen erhebt, stehen die Ersten auf und zünden sich noch im Hinausgehen die Zigarette an. Als der Segen zu Ende gesprochen ist, haben 3/4 der Gemeinde das Gotteshaus bereits verlassen.
Das hört sich in der Tat nicht gut an. Ich habe Sie schon bei anderer Gelegenheit gefragt, ob Sie hier erklären, dass Sie das wirklich so erlebt haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, es ist tatsächlich so gewesen. Ich weiß, dass Sie die Dinge viel positiver beurteilen, Herr Marwick, als ich. Und ich kann natürlich, Sie könnten einwenden, Konfirmationsgottesdienst, Einschulungsgottesdienst, das sind Sonderfälle, da kommen Kirchenferne in die Kirche. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir sehen uns einer Generation von Kirchenfernen entgegen. Und mein Eindruck ist, dass diese Erlebnisse, die ich tatsächlich so hatte, im Grunde nur die radikalen Ausläufer von etwas ist, was man fast jeden Sonntag in sehr vielen Gottesdiensten beobachten kann.
Gut, wir werden dem gleich auf den Grund gehen. Ich möchte gerne unsere Musiker Viva Leipzig bitten, uns jetzt zum Trost etwas zu spielen. Ja, ganz vielen Dank. Musica Viva Leipzig, wieder ein sehr berühmtes Stück von Johann Sebastian Bach. Wohl mir, dass ich Jesum habe, Jesus bleibet meine Freude aus der Kantate Herz und Mund und Tat und Leben. Ja, was fehlt Tat und Leben der evangelischen Kirche, wenn wir anknüpfen an Ihre drei Gottesdiensterlebnisse? War das jetzt nicht doch nur Zufall oder was für eine Tendenz sehen Sie da? Was ist das Schlimme daran?
Also ich habe eine große Sorge und die besteht darin, dass das ein Problem ist, dass nicht nur ich habe, sondern dass sehr viele Gemeindemitglieder haben, dass aber von unserer Kirchenschaft, will ich mal sagen, also von den Pfarrerinnen und Pfarrern, gar nicht wahrgenommen wird. Vielleicht, weil die immer nur ihre eigenen Gottesdienste erleben. Aber ich habe letztes Jahr eine Erfahrung gemacht, da hatte ich eine Podiumsdiskussion mit einer Pfarrerin vor 200 Leuten und ich habe meine drei Erlebnisse geschildert und habe das zusammengefasst in zwei Begriffe. Ich habe gesagt, das Problem, das ich an den meisten Gottesdiensten habe, ist, das sind immer entweder schlechte Imitationen der Tagesthemen oder schlechter Kindergottesdienst für Große. Also entweder Politisierung oder Banalisierung. Und ich sagte diese beiden Begriffe, also Tagesthemen und Kindergottesdienst für Große, und das Publikum wusste sofort, was ich meinte. Alle nickten etwas gequält lächelnd und die einzige Person im Raum, die keine Ahnung hatte, wovon ich sprach, war die Pfarrerin. Und das halte ich wirklich für ein fundamentales Problem, denn eines der positiven Rückmeldungen aus dem Jahr 2017, das ich mit meinem Buch habe, ist, dass viel mehr Leute das offensichtlich ähnlich beurteilen als ich geglaubt hatte. Ich habe mich relativ einsam gefühlt in meinem Leiden an der evangelischen Kirche, an meiner evangelischen Kirche, aber ich scheine nicht ganz einsam zu sein.
Ja, vielen Dank. Ich will kurz, weil wir das nicht im Einzelnen jetzt vorstellen können, sagen, dieses Buch sieht gar nicht so dick aus, aber enthält eine ganze Menge. Es enthält unter anderem Schilderungen über etwas halbgare Gottesdiensterlebnisse, aber dann der wesentlich größte Teil dieses Buches ist eine, wie ich finde, meisterhaft gelungene, luzide Abhandlung der Theologiegeschichte der Moderne und ich sage Ihnen wirklich verständlich, auch für Nicht-Theologinnen und Nicht-Theologen, das ist eine ganz große Leistung. Sie haben sozusagen sich Jahrhundert davor gearbeitet, um zu verstehen, wohin wir gekommen sind oder was war eigentlich der Zweck. Denn dann am Ende des Buches kommen Sie ja zu einigen Forderungen und Rückschlüssen. Was ist der Sinn dieser wirklich, ich kann nur Werbung machen, ausgezeichneten Darstellung von der Theologiegeschichte der letzten 300 Jahre?
Ja, also die Evangelische Verlagsanstalt, in der dieser Titel erschienen ist, hat in der Werbung für das Buch immer darauf hingewiesen, es handle sich um eine Streitschrift, aber auch um eine Liebeserklärung. Und also dem kann ich mich natürlich anschließen. Man streitet eigentlich auch nur über das, was einem wichtig ist. Es gab einige Rezensenten oder einen Rezensenten, der gesagt hat, warum tritt der Kerl nicht einfach aus? Also wenn die Kirche so furchtbar ist, wie er schildert, warum geht er nicht einfach? Und da kann ich nur sagen, lassen Sie das. Wenn Sie unzufrieden sind mit etwas, was Sie eigentlich schätzen, dann sollten Sie daran arbeiten, daran etwas zu ändern. Und wir Protestanten haben ja durch Luthers Auffassung vom allgemeinen Priestertum aller Getauften auch das Recht und auch die Pflicht, uns in kirchliche Belange einzumischen. Und das habe ich versucht, mit diesem Buch zu tun. Das heißt, ich habe in diesem Buch nicht nur meinen Frust mir von der Seele geschrieben, sondern auch versucht zu erklären, wo kommt das historisch eigentlich her? Und auch versucht zu erklären, warum ist das Luthertum eigentlich eine ganz großartige Sache? Warum bin ich Lutheraner und will es auch bleiben? Und was ist eigentlich das Schöne und das Liebenswerte an der besonderen Form des Christentums, die das Luthertum darstellt?
Gut, wir werden gleich davon noch etwas hören von Ihnen. Die Frage ist nochmal, ich will nochmal zurückkommen, was Sie eben gesagt hatten, auch von der Veranstaltung mit der Pfarrerin. Man hat echt den Eindruck, es sind dann die Pfarrer das Problem. Was machen die denn falsch? Also ich frage das jetzt nicht, weil ich eigentlich auch Pfarrer bin, obwohl ich im Hauptberuf nun schon sehr lange was anderes mache. Was machen die denn so falsch?
Also ich will nicht alle Verantwortung auf die Pfarrer abschieben. Mein Eindruck ist, dass wir uns in den vergangenen Jahrzehnten in der evangelischen Kirche, und das betrifft nicht nur die Pfarrer, eine viel zu große Traditionsvergessenheit erlaubt haben. Inzwischen spricht ja auch der Ratsvorsitzende der EKD vom Traditionsabbruch der letzten Jahrzehnte und das halte ich für ein Kernproblem. und die Weitergabe der christlichen Tradition, was ja nicht nur einfach was Konservierendes ist, sondern was immer lebendige Weitergabe heißt, das scheint irgendwie nicht gelungen zu sein. Und neben den Pfarrern ist mein großes Problem auch unsere EKD-Kirchenleitung mit ihren Stellungnahmen, die, ja, ich will es mal höflich formulieren, meistens etwas blutleer wirken. Und es hat ja unlängst der Weltjournalist Ulf Poschardt eine kleine Debatte losgetreten. Und ich begrüße die Debatte. Der hat Heiligabend aus Frust über seinen Weihnachtsgottesdienst getwittert. Er frage sich langsam, warum man Heiligabend in die Kirche gehen solle, wenn man hinterher das Gefühl habe, einen Abend bei der grünen Jugend verbracht zu haben. Und ich halte die Politisierung für einen Irrweg, den wir lassen sollten. Und ich halte die Debatte darüber, wie politisch Kirche eigentlich sein sollte, für eine der wichtigsten Debatten der nächsten Jahre, der sich die Kirche keinesfalls verschließen sollte. Und das Bewusstsein dafür, was wir eigentlich sind, was uns in unserem Kern ausmacht, das halte ich für das Wichtigste. Also die politisierten Predigten habe ich in meinem Buch auch kritisiert. Und es ist und bleibt dabei, dass mich als evangelischen Christen nicht interessiert, was der Pfarrer zu Donald Trump meint. Mich interessiert nicht, was er zum Brexit oder zur Obergrenze zu sagen hat, sondern mich interessiert, was diesen Laden namens evangelische Kirche im Kern ausmacht. Ob es einen Gott gibt, wer dieser Gott ist, wie er zu uns steht, wie wir zu ihm stehen und wie sich das alles möglicherweise in meinem Leben auswirken könnte. Darüber authentisch zu reden, ist schwierig, das weiß ich selbst auch. Aber das halte ich für die Aufgabe der Kirche, der sie sich viel stärker wieder stellen sollte.
Ich würde Ihnen da total zustimmen, aber ist das nicht wirklich nur die eine Seite der Medaille? Kann man sich wirklich vorstellen, dass dass sozusagen nur innerlich gepredigt wird? Ich meine, die Dinge liegen doch auf der Straße und es sind doch auch, Karl Barth hat mal gesagt, ein guter Pfarrer sollte in der einen Hand die Bibel und in der anderen die Zeitung haben. Nun ist vielleicht Karl Barth nicht gerade Ihr Liebling, aber das fand ich eigentlich ein ziemlich gutes Bild. Geht es Ihnen jetzt da grundsätzlich darum, dass so etwas nicht sein soll, oder finden Sie nur, Sie erleben, dass in die politische Richtung übertrieben wird?
Naja, wissen Sie, Heinrich Bedford Strom hat ja im vergangenen Jahr auch an prominenter Stelle gesagt, wer fromm ist, muss auch politisch sein. Und ich würde ihm da in gewisser Hinsicht sogar zustimmen. Muss, weiß ich nicht, aber kann jedenfalls auch politisch sein. Das gilt aber für evangelische Christen immer nur für den Einzelnen. Das gilt aus meiner Sicht nicht für die Institution Kirche. Der große Gegenspieler Karl Barths in dieser Diskussion ist ja Rudolf Bultmann gewesen, der dann darauf hingewiesen hat, die Kirche habe das Gewissen zu schärfen. Aber die Gewissensentscheidung, auch über politische Fragen, die hat jeder evangelische Christ für sich selbst zu treffen. Da hat die Kirche keine Vorgaben zu machen. Denn wenn sie das tut, dann ist die große Gefahr, dass sie im politischen Meinungsstreit, auch im Parteimeinungsstreit, einer der Positionen eine Art moralischen Heiligenschein verleihen. Und das hilft unserer ja inzwischen von einem totalen Meinungskrieg geprägten politischen Diskussionslandschaft überhaupt nicht, sondern es verschärft den Konflikt. Und hinzu kommt natürlich, dass aus meiner Sicht die große Gefahr besteht, die Politisierung der Kirche immer als Fluchtbewegung aus der Religion zu deuten. Wenn sie aus dem christlichen Glauben heraus Politik machen, dann habe ich da gar nichts gegen. Das sieht aber meistens anders aus als polemisieren im Sinne von Nächstenliebe kennt keine Obergrenze oder ähnlichen Sätzen. Die spalten, die verbinden nicht, die versöhnen nicht, die helfen auch nicht.
Gut, könnten Sie mal aus Ihrer Sicht ein Beispiel geben, was eine gelungene Politisierung aus christlicher Sicht ist oder wie man immer das nennen will?
Nun ja, also aus meiner Sicht gehört es sich für eine für kirchliche Funktionsträger, nicht als kirchliche Funktionsträger politische, sozusagen tagespolitische Stellungnahmen abzugeben. Und als Pfarrer, da gehört es sich nicht, das von der Kanzel zu predigen, weil von der Kanzel, da ist Gottes Wort zu verkündigen, da ist das Evangelium zu vertreten, da geht es nicht darum, ob wir jetzt für oder gegen den amerikanischen Präsidenten sein sollten. Das sind nämlich Dinge, dafür brauchen wir die Kirche ehrlich gesagt auch nicht, denn das hören wir sowieso schon von allen anderen Kanälen auch. Und die Frage, wie eigentlich wir unseren Rechtsstaat zusammengehalten kriegen, die Frage auch, wie wir den Zusammenhalt unseres Volkes, unserer Gesellschaft zusammenkriegen, das ist eine Frage, bei der die Kirche als Akteur der Integration wirken kann und wirken sollte. Aber nicht im Sinne von, wir glauben, dass evangelische Christen nur Partei X wählen dürfen. Das halte ich für einen völlig fatalen Weg. Das ist auch deshalb ein fataler Weg, weil, wissen Sie, in meiner Generation das auch keinen mehr interessiert. Also das Problem ist ja, wenn die Kirche eine politische Stellungnahme abgibt, dann haben Sie in meiner Generation gar keinen mehr, der darauf hört, weil es niemanden mehr gibt, der die Kirche als eine Institution, von der ich Lebensorientierung bekomme, wahrgenommen und erlebt hat. Und wenn das gar nicht der Fall ist, das heißt, wenn sie die Grundlagen, die Glaubensgrundlagen gar nicht vermittelt und lebendig verankert haben in einer Generation, dann hilft ihnen auch alles Politisieren nicht mehr.
Herr Haseloff, Sie haben in Ihrem Buch im hinteren Teil, wenn ich mich recht erinnere, 4 Prinzipien zusammengestellt, die so ein bisschen das bündeln, was Sie eben uns versuchen zu sagen. Wenn Sie die doch vielleicht einmal vorlesen, dann können wir danach vielleicht noch ein paar Punkte konkretisieren.
Das mache ich gerne. Das ist jetzt aus dem Schlusskapitel meines Buches. Da ich habe in einem vorherigen Kapitel auch diese 4 Grundprinzipien ausführlich geschildert. Das sind 4 Prinzipien, die aus meiner Sicht ausmachen im Kern, was eigentlich lutherisch ist. Und das Wesentliche an diesen Prinzipien ist für mich, sie sind das Positive am Luthertum, sie können aber auch gleichzeitig das Negative im Luthertum werden, dann nämlich, wenn sie missverstanden und verabsolutiert werden. Ich lese Ihnen einfach die Passage vor, dann werden Sie verstehen, was ich meine. 4 Prinzipien machen meiner Meinung nach das Luthertum aus. Gottvertrauen, Hoffnung auf Gnade, Gewissensernst und Mut zum Bekenntnis. Das Problem ist, dass diese Grundprinzipien, wenn sie nicht entschlossen verteidigt werden, anfällig sind für Missverständnisse. Für Missverständnisse schwerwiegender Art, die das Luthertum im schlimmsten Fall pervertieren konnten, wenn sie sich erst einmal durchsetzten. Meine Befürchtung ist, dass vieles davon sich durchgesetzt hat. Das Gottvertrauen, das Martin Luther aus der Erkenntnis gewonnen hatte, dass Gott kein strenger Richter ist, sondern ein liebender Vater, wurde verändert zu einer Verharmlosung Gottes als eines liebenden Großvaters. Damit hatte man zum fundamentalen Problem des Menschseins, der Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit, nichts Relevantes mehr beizutragen. Aus Luthers Botschaft, Gott liebt dich, obwohl du so bist, wie du bist, und er will dich deshalb besser machen, als du jetzt bist, wurde die angeblich evangelische Botschaft, Gott liebt dich so, wie du bist. Damit ist im schlimmsten Fall jede Schwäche, jede Unzulänglichkeit, jede Bequemlichkeit und jedes unbegründete Selbstbewusstsein als Gott gewollt abgesegnet. Die Hoffnung auf Gnade ist ein Kernstück von Luthers Botschaft. Sie besagt, du kannst dir dein Seelenheil nicht erkaufen oder erarbeiten, sondern du bist auf Gedeih und Verderb auf Gottes Gnade angewiesen. Du sollst als Christ Gutes tun, aber Gutes tust du nur, wenn deine Motive auch gut sind und du das Gute nicht nur deshalb tust, weil du dir eine Belohnung davon erhoffst. Diese Idee konnte pervertiert werden zu der angeblich evangelischen billigen Gnade, von der Dietrich Bonhoeffer sprach. Zu der Vorstellung, dass ich nichts tun muss, also einfach bleiben kann, wie ich bin, weil der liebende Großvater im Himmel ein so großes Herz hat, dass er mich aufnimmt, so oder so. Ich muss nichts büßen, nichts beichten, mich nicht ändern, denn Gott liebt mich ja so, wie ich bin. Der Gewissensernst Luthers hat Schule gemacht, weil er von der Überzeugung getragen war, dass ich das Recht und die Pflicht habe, für das von mir als wahr Erkannte gegen jeden Widerstand einzutreten. Das Gewissen ist für Luther der Ort, an dem ich Gott begegne, weil ich im Gewissen den Ruf Gottes höre, der mich daran erinnert, was gut, was richtig, was notwendig ist. Diese Idee konnte pervertiert werden, indem dem Gewissen jeder Forderungscharakter abgesprochen wurde und die Äußerung und Durchsetzung jeglicher subjektiver Meinung als gerechtfertigt erschien. Die lutherische Gebundenheit des Gewissens an Gottes Wort wurde dabei immer weiter verdrängt. Aus »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« wurde schließlich »Evangelisch zu sein heißt zu glauben, was man will«. Luther forderte jeden einzelnen Christen auf, sich zu seinem persönlichen Glauben zu bekennen und an diesem Bekenntnis auch festzuhalten. Dieser lutherische Mut zum Bekenntnis hat einige der beeindruckendsten Figuren und Geschichten des Luthertums hervorgebracht. Er hat aber auch zu einem Missverständnis geführt, das das Gebäude des Luthertums ins Wanken gebracht hat. Denn er tendiert zu einer Dauerüberforderung des Einzelnen. Jede Absicherung des individuellen Glaubens, auf den alles ankommt, durch die Institution, die Tradition, das Amt, stand und steht im evangelischen Christentum unter einem berechtigten Vorbehalt. Dieser Vorbehalt aber konnte zum Generalverdacht werden, indem jeder Versuch, die institutionellen Grundlagen des Luthertums zu stärken, als werkgerecht oder als katholisierend verunglimpft wurde. Dieser Generalverdacht verhinderte die Ausbildung einer tragfähigen Kirchenstruktur und ließ den Einzelnen allein. Dem Verfall in die Missverständnisse der anderen lutherischen Prinzipien konnte daher nichts Wirksames entgegengesetzt werden. Und ich überspringe jetzt einen kleinen Teil und lese ihn, damit es wenigstens ein bisschen versöhnlich klingt, nochmal den Schlussabsatz vor. Ich betone ein bisschen. Der Schriftsteller G.K. Chesterton hat einmal darauf hingewiesen, dass die drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung unvernünftige, weil nämlich paradoxe Tugenden sind. Christliche Nächstenliebe, so Chesterton, heißt etwas zu verzeihen, was unverzeihlich ist, sonst wäre sie gar nicht erst eine Tugend. Hoffnung heißt hoffen, wenn alles hoffnungslos ist, sonst wäre sie keine Tugend. Und Glaube heißt das unglaubliche Glauben, sonst wäre auch er gar keine Tugend. Es scheint mir, als wäre für Lutheraner Hoffnung die gebotene Tugend der Stunde.
Ja, vielen Dank. Als letzte Frage, wir sind jetzt auch am Ende unserer Stunde angelangt, doch noch, das war sehr eindrucksvoll zu hören. Das sind natürlich so Haltungsprinzipien eigentlich, die man sich klar machen kann. Was wäre jetzt konkret? Sie haben eine Minute, einfach so Ihr Ratschlag an unsere verfasste Kirche. Was müsste sie tun, um zumindest anzufangen, das Schlimmste zu verhindern, wenn es noch geht?
Konsolidierung, 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 kann ich nur sagen. Setzen Sie das Geld weg von den Instituten, setzen Sie es in die Gemeinden, stärken Sie die Pfarrer vor Ort, stärken Sie die Gemeindearbeit und vielleicht, ich habe das ja letztes Jahr auch einmal zusammengefasst in drei Ratschläge, die könnte ich vielleicht nennen. Also Ratschlag Nummer eins ist mehr Mut zur Theologie und weniger Politisierung. Der Ratschlag Nummer zwei ist mehr Mut zur Tradition, also zu den Grundlagen des eigenen Glaubens. Und der dritte Ratschlag ist mehr Mut zu Luther. Das heißt einmal zu der Person Luthers, das heißt aber natürlich auch zu der Botschaft Luthers, wie ich sie versucht habe in meinem Buch für heutige Leser zusammenzufassen. Mehr Mut zu Luther heißt nämlich gleichzeitig auch mehr Mut zu Jesus Christus. Denn unsere amerikanischen Freunde, also die Lutheraner, in denen es noch sehr viel lutherischer zugeht als in der evangelischen Kirche in Deutschland, die haben ja im letzten Jahr auch so ein bisschen kritisch auf den Lutherkult geblickt und den Slogan dagegen gesetzt, it's still about Jesus. Also es geht nicht um Luther, sondern es geht um Jesus Christus. Und da, dem schließe ich mich selbstverständlich an. Meine Wahrnehmung Luthers ist aber die als eines Hinweisers auf Jesus Christus. Also fangen Sie an, sich mit Luther zu beschäftigen, dann werden Sie sich automatisch auch mit den Grundlagen des christlichen Glaubens und mit Jesus Christus beschäftigen. Also mehr Theologie, mehr Tradition, mehr Luther. Das ist mein Ratschlag an die Kirche.
Herr Dr. Hasselhorn, vielen Dank. Und bevor wir jetzt nochmal Musica Viva hören, nochmal der Hinweis auf das Buch Das Ende des Luthertums, was Sie natürlich da gleich erwerben können. Ich glaube, Herr Hasselhorn schreibt auch gern was rein. Und nun war Herr Christoffersen leider nicht da, aber es ist sehr interessant, jetzt neu erschienen, ein Buch aus der Reihe Reformation heute, das heißt Protestantische Individualitätskulturen. Da blicken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nochmal etwas genauer auf das, vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu auch sagen.
Ich habe mit Herrn Christoffersen darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich einig sind, das Luthertum ist eigentlich etwas höchst Individuelles. Das ist auch ein Problem, wenn die Tradition, die Institution nicht stark genug ist, aber unsere große Stärke auch in der modernen Geschichte ist, dass das Luthertum auf das Individuum zielt. Und der Kern, das ist mein persönliches Verhältnis zum Ewigen. Das ist mein persönliches Verhältnis zu Gott. Und das ist etwas, was, ja, was auch tröstet, wenn die Institution nicht das leistet, was sie leisten soll. Und in diesem Sinne, Herr Christoffersen beurteilt auch manches anders, als ich es in meinem Buch tue, aber in dieser Hinsicht sind wir uns einig. Und vielleicht darf ich ganz zum Schluss noch auf eine weitere Sache hinweisen. Also für mich ist mit diesem Buch auch nicht alles getan. Ich habe ja an das Ende des Luthertums ein Fragezeichen gesetzt und ich werde alles daran setzen, dass dieser Titel sich nicht bewahrheiten wird. Und mit einem Kollegen gemeinsam arbeite ich auch gerade an einem weiteren Buch, das ich Ihnen schon mal ankündigen möchte. Das wird wahrscheinlich in einem halben Jahr erscheinen. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, die häufigste Besucherfrage in Wittenberg ist gewesen, hat er denn die Thesen nun eigentlich angeschlagen oder nicht? Und ich habe mit etwas Befremden festgestellt, dass vor allem unsere journalistischen Freunde im vergangenen Jahr das sehr stark in Zweifel gezogen haben. Viel von der Legende, vom Thesenanschlag und vom vermeintlichen Thesenanschlag gesprochen haben. Und das neue Buch, an dem ich mit Mirko Gutjahr zusammen arbeite und das im Oktober kommen soll, also zum Reformationstag rechtzeitig, das trägt den Titel Tatsache, die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag. Da werden Sie dann, falls Sie nicht sowieso schon bekehrt sind, alle dazu bekehrt werden, dass der Thesenanschlag selbstverständlich stattfand.
Das sind ja herrliche Aussichten. Und jetzt Musica Viva aus Leipzig. Vielen Dank, Herr Hasselhorn.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.